Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Für mich ist eigentlich, wenn man über Gefahren der Pressefreiheit spricht, ist das Thema, wie entwickelt sich die wirtschaftliche Situation und die Anfälligkeit für wirtschaftlichen Druck, ist für mich mit das zentrale Thema eigentlich heute in Deutschland. Dieser Journalist geht so weit zu sagen, dagegen sind alle anderen Beeinflussungsversuche Pipifax, sondern das ist im Moment die große Herausforderung, ein solides wirtschaftliches Fundament für die Branche zu bewahren und vielleicht auch wieder verstärkt zurückzugewinnen. Denn wirtschaftliche Unabhängigkeit hängt natürlich auch mit journalistischer Unabhängigkeit zusammen, ist eine Voraussetzung dafür.
Professor Renate Köcher, Leiterin des Instituts für Demoskopie, während einer Veranstaltung des BDZV und der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema 65 Jahre Pressefreiheit, weil 65 Jahre Grundgesetz und Artikel 5 garantiert ja in der Bundesrepublik Deutschland die Pressefreiheit. Die vollständige Präsentation der Ergebnisse dieser neuen Studie vom Institut für Demoskopie Allensbach hören Sie im Podcast dieses Medienmagazins vom 7. Juni 2014. In diesem Medienmagazin gibt es Interviews vom Rande dieser Veranstaltung zum Thema Pressefreiheit und auch Informationen, wie sich die BBC entwickeln wird. Und das natürlich wie immer hier in diesem Radio 1 Medienmagazin.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Sie hören das Radio 1 Medienmagazin zum Thema Pressefreiheit. Sie werden sich vielleicht fragen, warum denn ausgerechnet in dieser Sendung vom 7. Juni, ist ja nicht der 17. Juni, ist auch nicht der 23. Mai, als das Grundgesetz in Kraft trat. Nun gut, wahrscheinlich gibt es Termingründe, zum Beispiel auch mit dem Redner, mit dem Keynote-Redner bei dieser Veranstaltung 65 Jahre Pressefreiheit, 65 Jahre Grundgesetz. Das war nämlich Professor Dr. Norbert Lammert, der Präsident des Deutschen Bundestages. Er hat sich die Presselandschaft mal vorgenommen und seine Befindlichkeit artikuliert, auch diese Rede vollständig im Podcast des Medienmagazins. Ich fragte ihn nach Verlassen der Veranstaltung ganz schnell Folgendes.
Herr Bundestagspräsident Jörg Wagner vom Medienmagazin des RBB Inforadio und Radio 1. Wenn Sie nochmal Ihre Kritik an die Presse zusammenfassen würden, was wäre Ihnen das Wichtigste, das Dringlichste?
Wenn ich das in einem Satz zusammenfassen könnte, hätte ich diesen Satz vorhin vorgetragen. Meine Erwartung als Leser und meine Erwartung als Staatsbürger ist, dass die Presse in dem komplizierten täglichen Balanceakt zwischen ökonomischen Zwängen und verfassungsrechtlichen Ansprüchen nicht nur die tatsächlichen und vermeintlichen Marktzwänge für maßstabsetzend hält, sondern die Aufgabe, die eine Presse in einer demokratisch verfassten und freiheitlichen Gesellschaft spielen muss. Das hat jetzt eine Fülle von Konsequenzen im Einzelnen. Ich wäre persönlich schon sehr zufrieden, wenn uns die dem Unterhaltungsbedürfnis des Publikums geschuldete Neigung häufiger erspart bliebe, nicht recherchierte, sondern vermutete Sachverhalte dem erstaunten Publikum zu offerieren und mit Sachverhalten, die teilweise frei erfunden sind.
Ja, der Präsident des Deutschen Bundestages, Professor Dr. Norbert Lammert. Ganz kurz noch beim Statement, wie gesagt, die vollständige Keynote dann im Podcast des Medienmagazins. Aber was deutlich wurde bei dieser Veranstaltung des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger BDZV und Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema eben 65 Jahre Grundgesetz, 65 Jahre Pressefreiheit, die DNA der Demokratie war die Überzeile. Man muss dann schon natürlich mal aufs Gesetz gucken, auf den Artikel 5. Und deswegen hatte man sich auch juristischen Sachverstand eingeladen, zum Beispiel Professor Dr. Matthias Prinz. Wir kennen ihn alle als, ja, in Anführungszeichen Staranwalt. Wenn es darum geht, Persönlichkeitsrechte durchzusetzen, ist der öfter in der Öffentlichkeit präsent. Und ihn fragte ich.
Sie sind ja jemand, der davon lebt, dass sich Menschen streiten, aber Sie haben natürlich auch Interesse daran, dass das alles geschieht in einer gut geregelten gesetzlichen Gesamtsituation. Ist aus Ihrer Perspektive anhand der Fälle und der Streitfälle überhaupt unsere Pressefreiheit auf einem richtigen Niveau oder würden Sie sagen, man müsste eigentlich noch mal mit gesetzlich nachjustieren?
Also wenn Sie sagen, gut geregelte Gesamtsituation, dann meinen Sie damit Rechtsstaat. Und wir haben einen wunderbaren Rechtsstaat, der die Interessen der Bürger ausgleichen soll. Dafür ist das Rechtssystem da. Und da geht es um die Interessen der Medien an Berichterstattung einerseits und um Interesse von Betroffenen. Andererseits, dass man ihre Privatsphäre respektiert, ihr Recht am eigenen Bild respektiert und so weiter. Und da haben wir in den letzten 50 Jahren in Deutschland ein sehr hervorragend austariertes System entwickelt und das funktioniert sehr gut.
Nun haben wir das Problem, dass wir spätestens seit einem Jahr wissen, dass es etwas gibt, eine fremde Macht, die sich nicht so darum kümmert, was wir für Gesetze haben. Ist das, was wir als Bürger hinnehmen müssen oder haben Sie da aus Ihrer Perspektive schon ein Apparat im Hintergrund, ein Instrumentarium, wo Sie sagen, hier könnte man sich theoretisch auch wehren und praktisch?
Ja, das ist ja wie ein Angriff einer fremden Macht, da versagt das eigene Rechtssystem. Und da haben wir im Moment noch kein Patentrezept für. Ich denke, was da passiert ist, ist so unglaublich und war für alle so unvorstellbar, dass man da noch nichts für vorgehalten hat.
Aber könnte die deutsche Justiz zum Beispiel, könnte der Justizminister, könnte der Bundestag da irgendwie durch eine gesetzliche Regelung signalisieren, wir schützen euch Bürger?
Das ist ein hochkomplexes, schwieriges Problem, weil man ja eben sich mit einer ausländischen Macht beschäftigt, für die man hier gar keine Rechtsprechung hat und die hier gar nicht den örtlichen Gesetzen unterfällt.
Aber man,
das ist also eher eine Frage des Völkerrechts.
Aber man könnte ja sagen, alles, was an Internet hier durchgeschleust wird, wird von uns kontrolliert und auf Gesetzesbruch analysiert. Das könnte man noch beschließen.
Ja, aber das wäre ja der falsche Weg. Das wäre sozusagen noch mehr Kontrolle, noch mehr Untersuchung. Das wollen wir ja nicht. Es geht ja um die Abwehr von rechtswidrigen Eingriffen. Und ich denke, unter anderem der Untersuchungsausschuss jetzt wird sich auch mit der Frage beschäftigen müssen, was kann man dagegen tun?
Ja, was kann man dagegen tun? Aber erstmal nochmal die Frage an Professor Dr. Hans-Jürgen Papier. Er ist ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, wo sich also wirklich juristischer Sachverstand ballt, auch durch Rechtsprechung. Ich fragte ihn, ob denn die Gesetze überhaupt reichen würden angesichts der Tatsache, dass dieser NSA-Skandal, dass die Ausspionierung auch durch inländische Geheimdienste bei Journalisten die Pressefreiheit bei uns in Deutschland bedrohen würden.
Nein, das ist eine Entwicklung, die wirklich für die deutsche Rechtsordnung ja, kaum verkraftbar ist. Oder anders gewendet, das, was da geschieht oder geschehen ist, ist nach deutscher Verfassungsrechtsordnung eigentlich unvorstellbar. Das muss man ganz offen sagen. Die Frage ist nur, wie kann das deutsche Recht, wie kann die deutsche Rechtsordnung auf solche Dinge reagieren? Die Möglichkeiten sind begrenzt, muss man zugeben. Aber man wird eben auch sagen müssen, dass der deutsche Staat Kraft der Grundrechte, die in Deutschland gelten, auch gewisse Schutzpflichten hat. Ihm selber, dem deutschen Staat, können natürlich grundsätzlich diese Eingriffe ausländischer Mächte nicht zugerechnet werden. Aber er hat eben auch Schutzpflichten und muss das ihm Mögliche und Geeignete tun, um künftigen solche schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Grundrechte der Bürger dieses Landes zu verhindern oder zumindest doch einzudämmen. Was da im Einzelnen geschehen muss, wird man diskutieren müssen, aber das, was geschehen muss, scheint mir sicher zu sein. Ich habe im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages vorgeschlagen, die einschlägigen Strafrechtsnormen zu verschärfen und insbesondere auch sicherzustellen, dass Straftaten, die im Ausland gegen Deutsche begangen werden, nach deutschem Strafrecht zu beurteilen sind und nicht wie bisher eben das deutsche Strafrecht sich nach dem Territorialprinzip daraus hält. Zumal wenn die Straftaten im Ausland nach dem dortigen Recht nicht strafbar wären, dann hält sich das deutsche Strafrecht im Allgemeinen zurück. Das sollte man ändern. Und dann ist auch daran zu denken, dass man zum Beispiel von Telekommunikationsdiensteanbietern verlangt, dass dann, wenn sie die Dienste in Deutschland und in der Europäischen Union anbieten, auch wenn sie dies vom Ausland her tun, also ihren Sitz im Ausland haben, außerhalb der Europäischen Union, dass sie gleichwohl deutsche rechtliche Standards beachten müssen. Und wenn sie das nicht tun, dass sie dann gegebenenfalls mit Sanktionen rechnen müssen. Und diese Standards müssen wir aufbauen. Wir müssen noch ein stärkeres Sicherheitssystem für die in Deutschland und Europa gesammelten und verwendeten Daten einführen. Das wird eine Aufgabe wahrscheinlich für die Europäische Union sein, denn dort kann man das wahrscheinlich besser erledigen als auf rein nationaler Ebene. Aber da muss man eben auch sicherstellen, dass die global und weltweit agierenden Unternehmen, auch wenn sie ihren Sitz etwa in den Vereinigten Staaten haben, gleichwohl, wenn sie ihre Dienste in der Europäischen Union anbieten, nach hiesigem Recht zu beurteilen sind. Was übrigens der Europäische Gerichtshof der Union ja kürzlich auch in der berühmten Google-Entscheidung angenommen hat.
Halten Sie die Arbeit des deutschen Geheimdienst mit all seinen Organisationen für ausreichend durch das deutsche Gesetz nach dem, was so bekannt wurde, was Geheimdienste heute technisch machen können, ja kontrollierbar geschützt? Also können wir Vertrauen haben, dass da alles gut läuft?
Also wir haben eigentlich schon hinreichende gesetzliche Regelungen, unsere Geheimdienste, sei es der Auslandsgeheimdienst, BND, sei es die inneren Dienste, also Verfassungsschutzämter des Bundes und der Länder, sind schon gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Sie dürfen nicht einfach personenbezogene Daten nach gewissermaßen freiem Gutdünken erheben. Sie dürfen einer gesetzlichen Ermächtigung, einer limitierten, begrenzten und normenklaren gesetzlichen Ermächtigung für solche Eingriffe in das Telekommunikationsgeheimnis. Ob das nun immer in hinreichendem Maße beachtet wird.
Stichwort Bundestrojaner.
Ja, auch das haben wir ja in der berühmten Online-Entscheidung als eine durchgehende und voraussetzungslose Erscheinung oder Maßnahme verfassungsrechtlich verworfen. Ne? Was nicht bedeutet, dass Online-Durchsuchungen schlechthin unzulässig sind, aber sie bedürfen einer gesetzlichen Regelung und die Online-Durchsuchungen dürfen nur unter ganz strengen Voraussetzungen durchgeführt werden. Ich kann das jetzt hier im Einzelnen nicht schildern. Sie stehen auch unter einem Richtervorbehalt, also der Richter kann sie anordnen und so weiter und so fort. Also so durchgehend ist das nach deutschem Recht nicht zulässig. Und ich hoffe, dass die Behörden sich auch daran halten.
Das war die Hoffnung von Professor Dr. Hans-Jürgen Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und wie denkt unser Justizminister darüber gleich hier im Radio 1 Medienmagazin? Der Bundesminister für Justiz und Verbraucherschutz Heiko Maas war auch geladen zur Veranstaltung 65 Jahre Grundgesetz, 65 Jahre Pressefreiheit. Und ausgehend, wie gesagt, von der These, dass möglicherweise uns die Geheimdienste als Journalisten im Journalismus der Pressefreiheit ja dann doch sehr stark bedrohen, fragte ich ihn, ob er es denn auf dem Schirm habe überhaupt als Bundesjustizminister, dass hier möglicherweise eine Erosion stattfinde.
Ja, natürlich ist das bei mir auf dem Schirm, aber ehrlich gesagt, in erster Linie, weil es alle Bürgerinnen und Bürger betrifft und deren Rechte und deren Privatsphäre und die Schere im Kopf auch dort einsetzt, dass das nicht ohne Auswirkungen bleibt für die Pressefreiheit, ist mir auch klar. Und deshalb muss man sich mit den Fragen auseinandersetzen, auch der Sammelwut von Staaten. Und ganz schwierig wird es halt, wenn es sich um ausländische handelt oder gar um ausländische Geheimdienste, weil wir dazu keine Regelung finden können. Dies wird nur in internationalen Abkommen möglich sein und die sind außerordentlich schwierig hinzukriegen. Also das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, aber wie wir zum Beispiel mit der Vorratsdatenspeicherung umgegangen sind in Deutschland, wir sind das einzige Land, das kein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung hat. Das macht, glaube ich, deutlich, dass wir die Sensibilität an den Tag legen, die man, glaube ich, heutzutage im digitalen Zeitalter braucht.
Wie schützt man sich vor der Sammelwut eigener Geheimdienste?
Es werden, glaube ich, in Zukunft immer mehr Sicherheitsvorkehrungen eingezogen werden. Es gibt mittlerweile E-Mail-Anbieter, die verschlüsselte Dienste anbieten.
Ja gut, ich meine das aus Ihrer Perspektive. Also kann man da was gesetzlich machen?
Also was die eigenen Geheimdienste angeht, die eigenen Geheimdienste müssen sich bewegen innerhalb der gesetzlichen Rahmen und die werden von der Parlamentarischen Kontrollkommission auch kontrolliert. Und insofern gehe ich doch mal fest davon aus, dass sich auch der deutsche Geheimdienst in einem rechtlichen Rahmen bewegt. Und insofern all das, was dort zu berücksichtigen ist, auch bei der Wahrung der Privatsphäre berücksichtigt wird.
Ich meine ja gar nicht so sehr, dass Sie nicht...
so langsam, da stehen noch ein paar andere.
Nur eine Zusatzfrage. Es geht ja nicht darum, dass die Gesetze, die da sind, nicht funktionieren. Aber vielleicht schützen Sie uns nicht mehr in dieser neuen Qualität, wie sie uns jetzt vorgeführt wird, dass da doch vielleicht mehr Begehrlichkeiten entstehen durch die technische Möglichkeit und durch das erhöhte Sicherheitsbedürfnis. Vielleicht muss man da nachjustieren gesetzlich. Sehen Sie da was?
Naja, also es wird auch nicht nur über Gesetze gehen, denn Leute stellen heutzutage alles Mögliche an persönlichen Daten über sich ins Netz, die dann frei verfügbar sind. Also da kann auch der Gesetzgeber einen nicht davor bewahren. Und insofern, wir müssen uns sicherlich, was das digitale Zeitalter angeht, noch einer Vielzahl von Herausforderungen stellen. Da geht es um Datenspeicherung, da geht es um Datenverarbeitung, Datenweitergabe. Wir wollen sowas wie einen Einwilligungsvorbehalt in Zukunft im Internet, dass auch Verbraucherinnen und Verbraucher einen größeren Überblick haben über das, was von ihren Daten weitergegeben wird. Meistens wissen die das ja gar nicht, weil sie irgendwie AGBs anklicken, die kein Mensch liest. Und da gibt es ein Ungleichgewicht zwischen den großen Anbietern von Google bis Facebook auf der einen Seite und dem einzelnen kleinen Nutzer auf der anderen Seite. Und auch deshalb sollen zum Beispiel Verbraucherschutzverbände in Zukunft ein Verbandsklagerecht bekommen, weil wer klagt schon gegen Google? Also wir versuchen, die Rolle und die Situation des Verbrauchers zu stärken mit unterschiedlichen Maßnahmen, weil ich das für dringend notwendig halte.
Vielen Dank.
Ja, da können wir nur gespannt sein, auch wie sich das alles entwickeln wird, ob das ausreichen wird, was da an Instrumentarium zur Verfügung steht. Jetzt erstmal darf ich Sie bitten, den elektronischen Kalender zu updaten, 25. bis 27. Juli.
Also Leute, wirklich, müssen wir das Greenville Festival echt noch erklären? Na gut, aber nur ganz kurz. Greenville Festival, 25. bis 27. Juli, Paaren im Glied. Ja! Und jetzt das, was wirklich zählt. Dieses Jahr mit Stromae, The Hives, Snoop Dogg, Come on, Cut Motherfucker, Kate, Avicii, Hurts, Guano Apes, Mia, Maximo Park, Method Man und vielen anderen. Das Greenville Festival. 3 Tage, unzählige Bands, ein Festival. Radio 1. Für alle, die wieder mit dabei sind und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich Astrid Fuller von Reporter ohne Grenzen, die nochmal aus ihrer Sicht zusammenfasst, was die Bedrohung der Pressefreiheit in Deutschland anbelangt. Denn Deutschland ist ja Platz 14 auf dem Ranking. Da gibt es also noch ein paar Länder davor, aber auch natürlich ein paar Länder danach. R.E.M. war das hier auf Radio 1. Ja, Sie hören das Medienmagazin noch bis 19 Uhr und wir müssen noch mal kurz ein bisschen verweilen. Ein Jahr nachdem Edward Snowden enthüllt hatte, in welchem Umfang wir weltweit ausspioniert werden, auch vom britischen Geheimdienst. Und möglicherweise, weil es ja auch beim Bundesnachrichtendienst gute Beziehungen gibt zur NSA und ja überhaupt, was technisch machbar ist, wird ja auch technisch vielleicht gemacht. Zum Thema Journalismus, Pressefreiheit am Rande der Veranstaltung, 65 Jahre Grundgesetz, 65 Jahre Pressefreiheit, lässt sich also da auch mal ein bisschen tiefer blicken, was es ganz konkret mit diesem Problem auf sich hat, was uns, wie gesagt, mindestens seit einem Jahr beschäftigt, der ganze Abhörskandal. Und Astrid Frohloff, Vorstand, Reporter ohne Grenzen von der Menschenrechtsorganisation aus Berlin, hat mir dann folgendes Interview gegeben. Wie hat dieses Leaken von Informationen, was die NSA überhaupt macht, was der britische Geheimdienst macht, was möglicherweise in Abstufung auch der BND macht, für Sie als Journalistin konkret Auswirkungen?
Also der NSA-Skandal ist zurzeit in unseren Augen die gefährlichste Bedrohung für Pressefreiheit überhaupt. Warum? Weil Journalisten es immer schwerer haben, Informanten zu finden, die überhaupt bereit sind, vertrauliche Informationen zu geben, wenn sie Angst haben müssen, dass diese Informationen übers Internet mitgelauscht, mit abgehört werden kann, dass das Leaken von Informationen mitverfolgt werden kann. Was fehlt in Deutschland, ist auch ein Schutz von Whistleblowern, Informanten, die Informationen aus staatlichen Stellen preisgeben, weil sie auf Missstände aufmerksam machen wollen, müssen diese Möglichkeit haben dürfen. Was machen wir, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, an diese Informationen zu kommen? Das schafft Freiräume für Missbrauch und für Unrecht.
Wäre das was für den Bundesjustizminister, eine Aufgabe?
Ich glaube, der NSA-Skandal ist ja noch in den Anfängen der Aufarbeitung. Was jetzt stattfinden muss, und das ist auch Aufgabe des Justizministeriums, zunächst mal klarzustellen, was ist eigentlich genau passiert? Welche Rolle spielte auch der Bundesnachrichtendienst bei der Weitergabe möglicherweise von Informationen, bei der Ausspähung von Journalisten? Wir wissen, dass die Landesverfassungsschutzämter durchaus Journalisten jahrelang ausgespäht haben und diese Daten gespeichert haben, unrechtmäßig. Das ist bekannt. Jetzt muss aufgedeckt werden, was genau war die Rolle des BND in diesem ganzen Zusammenhang. Was genau haben der britische Geheimdienst, der amerikanische Geheimdienst hier an Daten abgesaugt bei Journalisten. Und dann müssen die Konsequenzen gezogen werden. Ich glaube, dass auf europäischer Ebene gemeinsam über eine Regelung diskutiert werden muss, dringend, wie der Datenschutz für den einzelnen Bürger und damit auch für die Medien, für die Journalisten verbessert werden kann. Denn eins ist klar, das, was hier passiert ist, ist der größte Skandal seit Jahren überhaupt. Hier muss dringend, dringend was passieren. Und was passiert, passiert in viel zu kleinen Schritten, ist planlos. Es gibt keine wirkliche große Kritik der Bundesregierung an den USA, weil man Angst hat, die transatlantische Freundschaft aufs Spiel zu setzen. Aber das ist etwas, was so quasi einen Paradigmenwechsel darstellt für journalistisches Arbeiten. Wir müssen uns darauf einstellen, dass das, was wir verbreiten im Netz, ist die Kontakte, die wir aufnehmen zu Quellen, zu Informanten, zu Leuten, die uns vertraulich was zustecken wollen, dass das immer mitgehört werden kann. Und das ist etwas, was seriöses journalistisches Arbeiten unmöglich macht.
Halten Sie also das, was der Bundestagspräsident Herr Lammert sagt, also seine Kritik, dass weniger Information, mehr Unterhaltung die Presse wahrscheinlich eher ruiniert als das, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich die Einschränkung der Pressefreiheit durch ausländische und inländische Geheimdienste, nicht so schwerwiegend im Verhältnis zu dem, was Sie sagen?
Das ist eine ganz andere Debatte. Das eine ist eine Debatte um die rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen anständiger, seriöser Journalismus überhaupt möglich ist und einklagbar ist. Das zweite ist eine Diskussion um Qualität, die in den Medienhäusern und unter den Journalisten geführt werden muss. Und das heißt, dass wir uns sehr wohl darüber verständigen müssen, was sind unsere guten journalistischen Standards, die wir einhalten wollen? Was sind Verletzungen von Standards? Welche Rolle soll Information, welche soll Unterhaltung spielen? Wir müssen in unseren Redaktionen immer wieder dafür sorgen, dass wir hohe Maßstäbe ansetzen an unsere Berichterstattung und dass nicht die Klicks und die Quoten und die Auftragsbücher sozusagen oder das Anzeigenaufkommen maßgeblich sind für die Qualität unserer Arbeit.
Astrid Frohloff, Vorstand von Reporter ohne Grenzen. Und weil eben auch gerade Qualitätsmaßstäbe angesprochen wurden, man guckt ja da mal gerne zur BBC. Die BBC muss jetzt Leute entlassen, 600 in den nächsten 2 Jahren. Wir hören mal, was die BBC sonst noch so drüber denkt, wie es in der Zukunft weitergeht. Gleich hier im Radio 1 Medienmagazin. Die BBC ist ja für zumindest den deutschen Journalismus immer so etwas wie die Urmutter des Journalismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg, logischerweise, nach dem, was der Deutsche Reichsrundfunk gemacht hat und auch die Printmedien, war es dringend nötig, ein anderes Modell zu etablieren in einem demokratischen Nachfolgestaat. Und da hat die BBC eben sehr viel Know-how reingegeben. Und wir sehen dann immer gen London, um zu wissen, möglicherweise, wie entwickelt sich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland. Und interessant ist übrigens am Rande, dass die BBC zumindest nach einer Presseerklärung von ihr selbst zwei Studien nachgewiesenermaßen ins Stammbuch geschrieben bekommen hat, dass BBC World News führend sei, wenn es um aktuelle globale Nachrichtenberichterstattung geht. Die BBC berichtet aus einer größeren Zahl von Regionen und hat mehr Journalisten in mehr Ländern als jeder andere internationale Nachrichtensender.
Die führende Stelle der BBC in der Breaking News Berichterstattung bestätigen auch unabhängige Analysen. Sie belegen, dass die BBC die bei weitem am meisten verbreitete Nachrichtenquelle auf Twitter ist. 2 Marketingkampagnen auf BBC World und der internationalen Website BBC.com greifen aktuell die führende Rolle der BBC bei Breaking News und auf Social Media Kanälen auf. Das war natürlich auch ein Grund für Eleni Klotzikas nachzufragen bei einem wichtigen Repräsentanten der BBC, nämlich bei Richard Porter. Er ist BBC World Service Group Controller of English und er hat auch natürlich erzählt, was die BBC so plant und möglicherweise auch, wie man effizient arbeiten will. Aber hören Sie selbst.
What effects, welche Auswirkungen haben die sozialen Medien und die Inhalte, die Millionen von Nutzer dort teilen, auf die Auswahl ihrer Nachrichten bei BBC World?
Was wir durch Zuschauerbefragungen festgestellt haben, ist, dass unser Publikum von uns erwartet, dass wir mehr über Technologie, Umwelt- und Gesundheitsthemen berichten. Traditionell sind wir ja sehr auf Geopolitik, internationale Beziehungen, Krieg und Gipfeltreffen fokussiert. Wir werden auch weiterhin intensiv über die Ukraine, Syrien und jetzt auch gerade über Nigeria berichten. Doch wir wollen auf die Wünsche unserer Zuschauer eingehen und auch häufiger über andere Themen berichten. Was die sozialen Medien anbetrifft, glaube ich, dass sie vielmehr ein Ausspielkanal sind, auf dem wir unsere Nachrichten verbreiten, damit andere sie teilen. Sie haben aber keinen Einfluss auf unsere Themenauswahl.
Warum haben Sie erst jetzt angefangen, sich zu fragen, was Ihre Zuschauer mögen? Bestand dann vorher kein Bedarf für solche Untersuchungen?
Nein, wir haben natürlich immer schon Zuschauerbefragungen durchgeführt. Es wäre dumm, wenn Nachrichtenmedien dies nicht tun würden. Außerdem hat sich auch die Art und Weise, wie wir mit unseren Zuschauern kommunizieren, verändert. Die Ansprechhaltung ist zum Beispiel nicht mehr so formell und sachlich wie früher. Unsere Moderatoren zeigen mehr Wärme und den Willen, sich mit den Zuschauern auf einer Ebene zu verbinden. Das sind zwar nur stilistische Veränderungen, doch auch diese haben wir vorgenommen, weil das die Zuschauer von uns erwarten.
Wie eng arbeiten bei den BBC-Nachrichten die Online-Redakteure mit den Fernsehjournalisten zusammen?
In der BBC sind wir schon einen weiten Weg gegangen, TV, Radio und Online zusammenzubringen. Ich bin für alle drei Bereiche verantwortlich und ich werde die Fusion weiter vorantreiben. Wir haben in unserem Hauptquartier in London vor einiger Zeit einen Multimedia-Newsroom eingerichtet, in dem Fernsehleute neben Onlinern und Radiojournalisten sitzen. Unsere Korrespondenten sind auf der Suche nach Stories für alle Plattformen und das werden wir intensivieren. Wir beobachten, dass die Zuschauer online immer mehr Videos schauen. Die Grenzen zwischen TV und Online-Video verwischen zusehends und wir reagieren darauf. Die Art und Weise, wie wir Nachrichten produzieren, hat sich mehr und mehr verändert und sie wird sich weiter verändern.
Inwieweit wollen auch Sie ein Enthüllungsmedium werden? Genauso wie es der Guardian ja mit den Snowden-Aufdeckungen vorgemacht hat.
Natürlich wollen wir auch gern die Ersten sein, die wichtige Stories bringen. Das ist natürlich auch unsere Mission. Der Sachverhalt, der durch die Snowden-Enthüllungen ans Licht gekommen ist, war sehr komplex. Wir haben diese Story nicht bekommen, sondern der Guardian. Sie haben sehr gut erklärt, worum es geht, und Sie haben wirklich alles daran gesetzt, dass die Bürger verstehen, dass die Story vom Guardian stammt. Sie haben sich ausgezeichnet vermarktet.
Wäre eine Enthüllung wie die über die NSA-Ausspähung für die BBC überhaupt möglich gewesen? Hätten Sie da nicht Angst, in Konflikt mit der Regierung zu geraten?
Nein, es gibt keinen Grund dafür, warum die BBC sich von Geschichten, die ein großes öffentliches Interesse haben, fernhalten sollte. Als öffentlich-rechtlicher Rundfunk müssen wir fair und akkurat arbeiten und die Gesetze einhalten. Aber wir sind natürlich vollkommen unabhängig von der Regierung und ihren Interessen. Für unsere Entscheidung spielen diese keine Rolle. Uns interessiert nur die Frage, haben wir die richtigen Informationen und sind diese verlässlich? Wir gehen dabei vor, wie jede andere Nachrichtenorganisation. Organisation auch.
Does it add up? Does it make sense? Are we in a position to publish it? We go through the same set of questions that any news organization would do.
Here in Germany. Doch ganz unabhängig von der Regierung sind sie ja nicht. In Deutschland führen wir immer wieder eine lebendige Diskussion über den Auftrag und die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie ist das in Großbritannien?
Well, we also have a lively discussion about that, and in fact.
Wir haben auch eine lebendige Diskussion. 2016, also in 2 Jahren, läuft unsere Karte aus und muss neu ausgehandelt werden. Das passiert alle 10 Jahre. Die Diskussion über die Rolle der BBC lebt also gerade wieder neu auf. Auch die Frage nach der Finanzierung und die Höhe der Rundfunkgebühr stehen wieder im Raum. Und ob es überhaupt weiterhin eine solche Gebühr geben wird. Wir betrachten das nicht als selbstverständlich.
Sie mussten ja auch enorm sparen in den vergangenen Jahren. Werden noch weitere Kosteneinschnitte auf Sie zukommen?
It's hard to know exactly what will happen in years to come because all of that will become part of the negotiation. I mean, it is true that because we agreed in, I think it was 3 years ago.
Es ist wirklich schwer einzuschätzen, was das nächste Jahr bringen wird. All das wird Gegenstand der Verhandlungen. Vor 3 Jahren haben wir uns damit einverstanden erklärt, die Rundfunkgebühr für die gesamte Gebührenperiode einzufrieren. Im Endeffekt ist das eine Sparmaßnahme, die uns auch jetzt noch trifft. Sonderkosten und Inflation können dadurch nicht aufgefangen werden. Wir haben in den letzten Jahren sehr hart daran gearbeitet, unsere Effizienz zu erhöhen, also besser zu werden und gleichzeitig Kosten zu sparen. Das ist manchmal hart. Was wir zum Beispiel jetzt mehr machen, ist, dass Journalisten, die bei den Fremdsprachendiensten arbeiten, auch mehr zum Hauptprogramm beitragen. Früher war es so, dass Journalisten, die beispielsweise für den ukrainischen Dienst tätig waren, ausschließlich nur für diesen arbeiteten. Jetzt ist es so, dass sie auch für den englischen Dienst berichten. Das ist nicht nur kostensparend, sondern auch gut für uns. Sie haben natürlich eine viel tiefere Einsicht in die jeweilige Story als jemand, der dort gerade neu in ein Krisengebiet hingeschickt wurde. Da wir immer noch gute Zuschauerzahlen haben, heißt das wohl, dass wir es irgendwie richtig gemacht haben. Jedoch ist die finanzielle Lage immer noch sehr schwierig und es werden auch bis Ende der Gebührenperiode weitere Einschnitte nötig sein. Die harte Arbeit hört also nicht auf.
Savings to come in the next couple of years before we get even to the next chance of renewal period. So the hard work doesn't stop.
Are you late? It's always hate, troubles in your mind. Take back the pain, but got the rain.
Das war Richard Porter vom BBC World Service, Controller auf Englisch, im Gespräch mit Eleni Klotzikas. Und getwittert habe ich Ihnen noch den Guardian-Artikel mit der Meldung, dass man in den nächsten Jahren 600 Stellen streichen wird bei der BBC. Und davon betroffen sind allein, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen in Erinnerung habe, 500 Redakteure aus der bisher weitgehend verschonten News-Sparte und rund 100 Radiomitarbeiter. Die Gewerkschaften drohen übrigens mit Streik. Und jetzt hier Trolle 7H. Sweet Dogs.
I'm old, so fine and ready to blow. Radio 1.
Und damit ist die Schwelle zum Podcast-Bonus-Track überschritten. Und Sie haben ja in der Sendung bereits schon angekündigt bekommen, was Sie jetzt als nächstes hören werden. Das ist zum einen Professor Dr. Renate Köcher vom Institut für Demoskopie Allensbach mit ihrer Vorstellung der Studie Pressefreiheit in Deutschland, Einflussnahmen von außen auf die journalistische Arbeit. Doch zuvor hören Sie die Keynote des Bundestagspräsidenten Professor Dr. Norbert Lammert anlässlich der Veranstaltung 65 Jahre Grundgesetz, 65 Jahre Pressefreiheit, die DNA der Demokratie, am 3. Juni 2014.
Meine Damen und Herren, die meisten von Ihnen kennen das, die viel zitierte Bemerkung von Thomas Jefferson: Wenn ich zu wählen hätte zwischen einem Land mit Regierung, aber ohne Zeitung, und einem Land mit Zeitung, aber ohne Regierung, dann würde ich das Land ohne Regierung wählen. Ich bin sicher, dass nicht nur Journalisten diese Bemerkung sofort gegenzeichnen würden, sondern manche Leserinnen und Leser auch. Und glücklicherweise gehört unser Land zu den Staaten auf diesem Globus, bei denen wir zwischen diesen beiden jeweils unangenehmen Alternativen nicht wählen müssen. Weil im Großen und Ganzen als gesichert gelten kann, dass wir nicht nur frei gewählte, in regelmäßigen Abständen neu zur Disposition stehende Regierungen haben, sondern dass wir auch eine freie Presse haben, die die Aufgaben, die sie sich selbst setzt und die die Verfassung ihr zubilligt und gleichzeitig zuweist, in der Regel ungehindert und nach eigenem besten Wissen und können erledigt. Das ist nach meinem Empfinden der wichtigste und gleichzeitig zentrale Befund zum 65. Geburtstag unseres Grundgesetzes, dass die Grundrechte, die diese Verfassung garantiert, nun über mehr als 6 Jahrzehnte nicht nur eindrucksvoll auf dem Papier zu lesen sind, sondern auch eine prägende Wirkung für die gesellschaftliche Realität haben. Wobei auch wahr ist, dass zu jedem einzelnen dieser eindrucksvollen Erklärungen unserer Verfassung der nüchterne Test zwischen normativem Anspruch und gesellschaftlicher Realität Grautöne erkennbar macht. Das gilt sicher nicht nur, aber auch für die Pressefreiheit, die so unangefochten sie als Prinzip ist, in der täglichen Praxis sich einer Reihe von Herausforderungen, Anforderungen, Bedrängnissen ausgesetzt sieht, die ich weder vollständig referieren kann noch muss, weil die allermeisten von diesen Fragestellungen und Herausforderungen Ihnen mindestens so vertraut sind wie mir. Immerhin haben wir manchen Hiobsbotschaften zum Trotz nach wie vor eine sowohl statistisch wie qualitativ außerordentlich eindrucksvolle und vielfältige Medienlandschaft in Deutschland. Und man muss weit laufen innerhalb, das schaffe ich auch alleine, danke. Ja. Und man muss weit laufen auf dem Globus, um zu ähnlich eindrucksvollen oder gar noch eindrucksvolleren Verhältnissen zu kommen als denjenigen, die wir in Deutschland haben. Das gilt natürlich nicht nur, aber nach wie vor auch für die Zeitungen und Zeitschriften. Wenn ich das richtig sehe, haben wir in Deutschland nach wie vor den größten und vielseitigsten Zeitungsmarkt in Europa, einen der größten und vielseitigsten in der Welt. Aber wahr ist auch, weder die Zahl der Zeitungen ist gestiegen, noch deren Auflage. Und die Zahl der selbstständigen Lokalredaktionen beispielsweise geht kontinuierlich zurück. Und umgekehrt ist die Zahl der Kommunen gestiegen, in denen es konkurrierende Angebote für diesen Teil der Berichterstattung gar nicht mehr gibt. Sie alle kennen die einschlägigen Zahlen, was die Entwicklung des Medienverhaltens der deutschen Öffentlichkeit betrifft, mit den ernüchternden Größenordnungen, die sich da im täglichen Medienkonsum unterschiedlicher Medien ergeben. Etwa 240 Minuten pro Tag fürs Fernsehen, 191 für Radio, 169 fürs Internet, 23 für Zeitungen. Es ist schwerlich zu übersehen, dass die Veränderung, die es im Mediensystem gegeben hat, und die selbst dann, wenn man sie nicht für eine Errungenschaft hielte, irreversibel wären und sich für alle, die in welchem Medium auch immer sich an der Vermittlung von Sachverhalten, an der Vermittlung von Informationen und auch und gerade an der Kommentierung von Ereignissen und deren Bewertung beteiligen wollen, in den letzten 20 Jahren gravierendere Veränderungen nach sich gezogen haben, als es wahrscheinlich 200 Jahre vorher der Fall war. Dies alles prägt sowohl das Produzieren von Informationen und Meinungen und deren Vermittlung, wie umgekehrt das Aufnahmevermögen und die Aufnahmewilligkeit einer interessierten Öffentlichkeit. Ich will zu einem natürlich unerschöpflichen Thema mit vielen einzelnen Aspekten, zu dem Sie sich ja auch, wie das Programm ausweist, in besonders wichtigen Perspektiven gesondert und intensiv auseinandersetzen wollen, eigentlich nur ein paar sehr subjektive Bemerkungen machen, bei denen ich nicht nur nicht erwarte, dass Sie dem allen zustimmen, sondern an manchen Stellen geradezu hoffe, dass Sie dem nicht zustimmen, weil dies die Auseinandersetzung befördert, von der ich allerdings glaube, dass wir sie miteinander führen müssen. Was der Journalismus in Deutschland leistet, ist täglich zu sehen, zu lesen und zu hören, nach wie vor in einer Breite und Dichte, die jeden internationalen Vergleich aushält. Nicht alles ist gleich gut, immer streng und ausschließlich an der Sache orientiert, wie die Politik, das Objekt der Beobachtung, aber in der Regel solide, diskussionswürdig und diskussionsbedürftig. Es wird Sie nicht völlig überraschen, wenn ich auch nicht zum ersten Mal mir den Hinweis erlaube, dass der politische Journalismus nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland nach wie vor eher gouvernemental als parlamentarisch orientiert ist. Mit anderen Worten, die Regierung interessiert weit mehr als das Parlament. Und gleichzeitig wird mit einer besonderen Hartnäckigkeit die Marginalisierung der Parlamente in Zeiten der Globalisierung beklagt, was im Übrigen schon empirisch einer genaueren Betrachtung nicht standhält, weil nie zuvor in einem vergleichbaren Maß eine ähnliche Parlamentarisierung von Entscheidungsprozessen stattgefunden hat, wie die, die wir in den letzten 10 Jahren innerhalb der Europäischen Gemeinschaft und damit über nationale Entscheidungsprozesse hinaus erleben können. Und die allerjüngsten Auseinandersetzungen, die sich mit dem Wahlergebnis zum Europäischen Parlament und den daraus zu ziehenden Konsequenzen befassen, illustrieren ja diese Veränderung der Gefechtslage im wörtlichen und übertragenen Wortsinn aufs Schönste. Mir ist schon klar, dass der politische Journalismus und diejenigen, die jenseits dieses besonders zentralen Bereichs der Medientätigkeit ihre besonderen Aufgabengebiete haben, werden mir nachsehen, dass ich mich darauf jetzt im Wesentlichen beziehe. Mir ist schon klar, dass auch der politische Journalismus in ähnlicher Weise den tatsächlichen und eingebildeten Zwängen des Medienmarktes unterliegt, wie die Politik umgekehrt den eingebildeten und tatsächlichen Zwängen von Wählervoten und Meinungsumfragen und allen anderen relevanten Hinweisen, die auf politische Stimmungslagen in einer Bevölkerung hindeuten. Aber ich will doch hinzufügen, als Erklärung für damit verbundene Reflexe mag das ausreichen, in dem einen wie dem anderen Fall, in den Medien wie in der Politik. Als Ausrede oder Entschuldigung für Qualitätsmängel reicht es in beiden Fällen nicht. Was mich besorgt stimmt, ist der große Trend, den ich im Mediensystem international natürlich, keineswegs nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland seit geraumer Zeit feststelle und der sich ganz zweifellos, insbesondere durch die elektronischen Medien befördert, auch in den Printmedien immer stärker erkennen lässt, nämlich den Vorrang von Bildern gegenüber Texten, von Personen gegenüber Sachverhalten, von Schlagzeilen gegenüber Analysen. Das alles mag dem Publikum den Überblick erleichtern, wird aber den komplexen Themen oft nicht gerecht. Schon gar nicht der internetgetriebene Vorrang der Schnelligkeit vor der Gründlichkeit und der geradezu deprimierende Vorrang der Unterhaltung vor der Information. Unfreundlich formuliert: Je mehr das Infotainment zur scheinbar einzig vermittelbaren Form von politischem Journalismus wird, nicht nur in den elektronischen Medien, desto mehr verdrängt das Bedürfnis nach Unterhaltung den Bedarf an Informationen. Und ich glaube, auch eine unbefangen, ich behaupte ja für mich ausdrücklich nicht unbefangen zu sein, aber ich vermute auch eine unbefangene, rein inhaltsanalytische Befassung mit Art und Umfang und Schwerpunkten von Medienberichterstattung heute im Vergleich zur Situation vor 10 oder vor 20 oder vor 25 Jahren führt zu einem deprimierend eindeutigen Befund dieser Trends. Wir haben heute auch und gerade im Zusammenhang mit relevanten politischen Vorgängen mit einer bemerkenswerten Neigung zur Entertainisierung von allem und jedem zu tun, der sich natürlich besonders stark etwa in den elektronischen Medien dadurch niederschlägt, dass anstelle politischer Analysen für alles und jedes Talkshows angeboten werden, die genau das bieten, was der Titel verspricht. Shows. Der sich aber auch in anderen Formaten, versteht sich, in der Art der Berichterstattung über Sachverhalte in Zeitungen und Zeitschriften wiederfinden lässt. Ich spreche das Thema auch deswegen an, weil wir ja gerade auch in jüngerer Zeit eine Reihe von Erfahrungen mit tatsächlichen und eingebildeten oder vermuteten Skandalen gemacht haben, bei denen mir wiederum aufgefallen ist, dass mit gehörigem zeitlichen Abstand gegenüber diesen Entwicklungen und der damit verbundenen Berichterstattung es erstaunlich selbstkritische Betrachtungen in den Medien gab, die sich an genau dieser Berichterstattung beteiligt haben. Ich will Ihnen zwei Beispiele dafür zur Illustration vortragen. Gerade vor wenigen Tagen schreibt Heribert Prantl unter dem Titel »Sind die Medien noch vierte Gewalt?« Mit der Spiegel-Affäre begann vor 52 Jahren die aufgeklärte Demokratie in Deutschland. Die Presse wurde die vierte Gewalt. Diese vierte Gewalt ist mit dem Internet nicht schwächer, sondern stärker geworden, aber auch unberechenbarer. Die Mediengewalt wird bisweilen müde, sie schläft ein, dann fährt sie wieder hoch, schreckt auf, haut um sich. Sie erregt sich über Skandale, die keine sind. Wirkliche Skandale erkennt sie des Öfteren nicht. Manchmal agiert sie besoffen, manchmal wie sediert. Die vierte Gewalt macht Fehler, wie die anderen Gewalten auch, und manchmal sind dies gewaltige, sie diskreditierende Fehler. In der Causa Wulff lag schon in der Dichte und der Frequenz von Artikeln und Sendungen eine Art von Gewalttätigkeit. Diese Art von Gewalt ist nicht gemeint, wenn von der vierten Gewalt die Rede ist. Es geht um Aufklärungsmacht, nicht um Vernichtungsmacht. Ende des Zitats. Das ist mir persönlich eigentlich eine Spur zu dramatisch orchestriert, aber die hier wiedergegebene Beobachtung teile ich ausdrücklich. Es gibt eine andere, einige Jahre zurückliegende Stimme eines Berliner Hauptstadtkorrespondenten, der nach der erfolgreichen Jagd auf einen damaligen Parteivorsitzenden einer größeren Partei in einem Kommentar einige Wochen danach schreibt, es reicht nun, es ist Zeit innezuhalten, nachzudenken, kritisch und selbstkritisch, nicht nur darüber, was mit dem Mann passiert ist und tagtäglich aufs Neue passiert, das ist schlimm genug, sondern auch darüber, welchen Typus von Politiker die Medien, die sogenannte Öffentlichkeit, überhaupt noch zulassen. Und ob sich die Politik am Ende gar das Volk dagegen behaupten können, das ist noch wichtiger. Denn dabei geht es um nichts Geringeres als die Frage, ob und wie stark Medien die Demokratie verbiegen. Ich will es mal etwas anders, aber in einer ähnlichen Argumentation formulieren. Ich finde die Frage zunehmend berechtigt und dringlich. Ob Medien durch ihre Art der Berichterstattung, in der Art über das, was sie überhaupt berichten, was sie nicht berichten, wie sie berichten, nicht zunehmend einen Typus von Politiker selbst erzeugen, den sie anschließend als abschreckendes Beispiel der Öffentlichkeit vorführen. Und ob es nicht den natürlich nicht nur nicht beabsichtigten, sondern unter jedem Gesichtspunkt unerfreulichen Effekt hat, dass unter den heutigen Bedingungen der Öffentlichkeit gerade diejenigen, die für politische Ämter am dringendsten gebraucht werden, die geringste Neigung haben, sich dafür zur Verfügung zu stellen. Das ist ganz sicher nicht nur eine Fragestellung, die sich an die Medien richtet. Kein Zweifel. Aber dass die Frage sich auch an die Medien richtet und richten muss, das finde ich, ist schwerlich zu übersehen. Nun lassen sich Entwicklungen, auch Probleme, eingebildete oder tatsächliche Probleme, fast immer leichter beschreiben, als praktikable Vorschläge zu machen, wie man denn damit anders, überzeugender und zugleich erfolgversprechender umgehen kann. Mir leuchtet der naheliegende Einwand sofort ein, dass fast alles, was mir gefallen würde, die Absatzchancen Ihrer Zeitungen nicht vergrößern würde. Das ist wohl leider wahr. Aber hoffentlich leuchtet Ihnen mein Argument ein, dass die herausgehobene, zu Recht privilegierte, unangefochtene verfassungsrechtliche Position, die die Presse hat und haben muss in einem demokratisch verfassten Staat und einer liberalen Gesellschaft, auch nicht dadurch zu rechtfertigen ist, dass man auch mit Zeitungen Geld verdienen kann, heute vermutlich nicht mehr so viel wie früher unter veränderten Wettbewerbsbedingungen, sodass die Logik der Wahrnehmung dieses Freiheitsraumes jedenfalls keine rein ökonomische sein darf, sondern sich mindestens die Relativierung gefallen lassen muss, auf die ich aufmerksam machen wollte. Ich persönlich bin im Übrigen von der Zukunft auch und gerade der Zeitungen stärker überzeugt als manche Medienanalytiker. Ich habe auch den Eindruck, dass der Verband mit sehr viel mehr Zuversicht in die Zukunft sieht als manche ihm angereichten, vielleicht sogar von ihm bezahlten Untersuchungen, das naheliegen könnten. Erst kürzlich war ja wieder von einem australischen Medienforscher zu lesen, der die letzte gedruckte Zeitungsausgabe im Jahr 2050 erwartet, wobei für die Vereinigten Staaten schon das Jahr 2017 als wahrscheinlich letztes Jahr des Erscheinens von Zeitungen errechnet wurde. Und in Deutschland gibt man uns immerhin noch gut 15 Jahre. Für 2030 wird dieses Datum erwartet. Das kann ja jeder schon mal mit seinen Ruhestandserwartungen oder sonst was korrespondieren. Ich glaube, dass das alles weniger als gehobene Kaffeesatzleserei ist, weil ich persönlich geradezu davon überzeugt bin, dass gerade die Entwicklungen, die in einem immer stärker durch elektronische Medien geprägten und durch Internetassistenz und Präsenz geprägten Mediensystem entstehen, der Bedarf nach Alternativen wächst, weil nun mal auch die spezifischen Vorteile und gleichzeitig auch die spezifischen Defizite vielleicht der unterschiedlichen Medien sich wechselseitig kompensieren, mindestens ergänzen. Und Zeitungen zwar manches nicht leisten können, was das Internet sicher kann, aber umgekehrt kann das Internet vieles nicht, was Zeitungen können. Und worauf es mir in dem Zusammenhang am meisten ankommt, überall da, wo es um Relevanz geht, sind die Zeitungen den elektronischen Angeboten strukturell überlegen, weil sie genau das leisten können und leisten müssen, was beispielsweise das Internet gar nicht kann, nämlich aus einer immer größeren Zahl von nicht mehr überschaubaren Informationen das Wichtige vom weniger Wichtigen zu sortieren, unter dem, was man für relevant hält, auch Beurteilungen vorzunehmen, die der Leser nicht teilen muss, aber die Beiträge zu seiner Orientierung sein können. Und deswegen wäre die Lösung für die Deckung des Informationsbedürfnisses einer freiheitlichen Gesellschaft ganz sicher nicht die Ersetzung aller anderen Informationsquellen durch einen ungestörten täglichen 24 Stunden rund um die Uhr verfügbaren Internetzugang für jeden Haushalt und jede in diesem Land lebende Person. Dies würde die Probleme nicht nur nicht lösen, sondern eher zusätzliche Probleme schaffen, auch und gerade mit Blick auf das Urteilsvermögen und damit die Entscheidungsfähigkeit einer demokratischen und liberalen Gesellschaft. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen das mehr Fragen als Antworten geliefert haben sollte, wäre ich damit gar nicht unzufrieden. Jedenfalls bedanke ich mich sehr, dass Sie trotz des absehbaren Risikos von früheren Veranstaltungen, dass ich nicht nur Freundlichkeiten vortragen würde, mich trotzdem aus diesem Anlass eingeladen habe. Ich wünsche Ihren weiteren Diskussionen und Beratungen nicht nur neue interessante Befunde, sondern hoffentlich auch eine nachhaltige Motivation für Ihre Arbeit. Und ich bin beinahe sicher, dass ich für die allermeisten Mitglieder des Deutschen Bundestages sagen kann, dass wir Ihre Arbeit zwar nicht bei jedem einzelnen Artikel jeden Tag in gleicher Weise, aber im Großen und Ganzen mit großem Respekt verfolgen und wissen, was wir an Ihnen haben. Wenn wir gelegentlich den Eindruck hätten, Ihnen ging es umgekehrt auch so, wäre die Welt noch ein bisschen schöner. Vielen Dank.
Herr Präsident, herzlichen Dank. Machen Sie sich bitte keine Sorge. Diese Veranstaltung diente gerade und dient gerade dazu, unfreundlichen Entwicklungen von innen wie von außen schonungslos ins Auge zu sehen. Insofern war das, was Sie gesagt haben, ein wichtiger Aspekt dieses Themas. Wir danken sehr herzlich dafür und wir danken aber auch für die Ermutigung, die in diesen Sätzen gelegen hat. Die Unterstützung der Politik für die freie Presse ist sicher auch eine der Antworten auf die Problematik, über die wir sprechen. Nochmal ganz herzlichen Dank, Bundestagspräsident Professor Norbert Lammert. Dankeschön. Meine Damen und Herren, willkommen zurück. Wir haben in der ersten Runde heute Vormittag über zwei große Akteure gesprochen. Das war einmal der Staat in seinen Darreichungsformen. Europäische Gesetzgebung, nationale Gesetzgebung, Gerichte, Behörden, innerhalb und außerhalb der Kompetenzen handelnd. Wir haben über den zweiten Akteur Journalismus gesprochen, auch in seinen Darreichungen, nämlich Verlage, Redakteure, Anstalten, private Anbieter, freie Journalisten. Jetzt sprechen wir noch über eine dritte Kategorie, das sind die interessierten Dritten, die von außen Einfluss nehmen auf das, was Presse berichtet. Und dazu gibt es eine Studie. Die hat den provokanten Titel Journalisten am Gängelband. Und es ist eine Studie, die die Stiftervereinigung in Auftrag gegeben hat beim Institut für Demoskopie in Allensbach. Wir wollen uns die Ergebnisse dieser Studie anschauen und wir wollen anschließend fragen, wie sieht es um diesen Einfluss Dritter auf den Journalismus im gerade eben definierten Sinne aus, auf Journalisten, auf Verlage, auf Anstalten, auf die, die zusammen die Pressefreiheit verwirklichen. Ich begrüße sehr herzlich die Leiterin des Instituts für Demoskopie Allensbach, Professor Renate Köcher. Bitte schön.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Wir hatten bereits im letzten Jahr eine Untersuchung zu diesem Thema durchgeführt. Da zunächst bei Sportjournalisten und Kultur-, Musikjournalisten, weil es doch einige Medienberichte auch gab, dass deren Arbeitsbedingungen sich verschlechtern, gerade was Freiheitsspielräume angeht, was Zugang zu Informationen angeht. Und die Ergebnisse waren dann auch so, dass man beschlossen hat, die Untersuchung fortzuführen und sich das mal anzuschauen für den Lokaljournalismus, für Wirtschaftsjournalisten und für politische Journalisten. Und so wurden in den letzten Wochen gut 430 Journalisten, vorwiegend auch in leitender Funktion in den Redaktionen, in den Zeitungsredaktionen befragt. Zu ihren Arbeitsbedingungen, zu der Frage, welche Freiheitsspielräume sie haben und wie weit sie das Empfinden haben, dass Freiheitsspielräume sich verändern, stärker eingeschränkt werden oder konstant, ich sage jetzt direkt, groß bleiben. Denn die überwältigende Mehrheit der befragten Journalisten dies vorweg lässt eigentlich überhaupt keinen Zweifel daran, dass die Pressefreiheit in Deutschland schon sich in einer insgesamt guten Situation befindet. Das heißt, die überwältigende Mehrheit stuft die Pressefreiheit als gut oder sehr gut ein, als sehr gut verwirklicht. Und an dem Punkt ist man ja fast in Versuchung abzubrechen und zu sagen, ja, wenn es denn so ist, dann braucht man sich ja jetzt eigentlich nicht näher mit der Frage beschäftigen, ob es hier starke Einflussversuche auf die journalistische Arbeit gibt und ob die Voraussetzungen für Journalisten, diesen Einflussversuchen zu widerstehen, sich verändern, vielleicht schlechter werden. Und wenn man hier dann ein bisschen nachfasst nach diesem insgesamt zunächst sehr beruhigenden summarischen Urteil, dann sagt die große Mehrheit schon, ja, ich habe aber gleichzeitig durchaus schon Einflussversuche hier zu spüren bekommen, habe Eingriffe in die Pressefreiheit persönlich erlebt. Und immerhin 43% der befragten Journalisten haben dies schon mehrfach erlebt. Lokaljournalisten tendenziell noch stärker als politische Journalisten, hier am wenigsten die Wirtschaftsjournalisten. Und nochmal daneben gestellt die Ergebnisse der Befragung aus dem letzten Jahr von hier Journalisten aus den Bereichen Sport, Kultur und Musik, dort eigentlich wesentlich krassere Ergebnisse. Die große Mehrheit sagt, habe ich schon öfter erlebt, und da ist, wie man dann bei den Beschreibungen, beim Nachfassen sieht, das Problem vor allen Dingen, dass die Berichtsbedingungen für Veranstaltungen immer stärker eingeschränkt werden und dass auch der Zugang zu bestimmten Akteuren immer stärker eingeschränkt wird und eigentlich nur häufig über PR-Agenturen möglich gemacht wird. Wenn man nun bei den Journalisten aus den Bereichen Lokales, Politik und Wirtschaft hier genauer nachfasst, was haben die denn schon erlebt, dann ist das Erste natürlich etwas, was es immer gibt und weitergeben wird, dass Anfragen, an deren Beantwortung ein erhebliches öffentliches Interesse besteht, nicht oder nur hinhaltend beantwortet werden. Dass die Interessenlage derjenigen, von denen man die Informationen haben will, sind eben oft andere als die derjenigen, die die Informationen beschaffen wollen. Und an zweiter Stelle kommt dann das Thema Interviews, dass Antworten vor der Autorisierung sehr stark verändert werden. Oder, und da wird es dann natürlich dann sehr eindeutig, dass Unternehmen, Verbände oder Politiker versucht haben, die Berichterstattung zu beeinflussen, Recherchen zu behindern. Oder auch hier jetzt eine Zeile übersprungen, dass man durch Vorteile oder Vergünstigungen versucht hat, eine wohlwollende Berichterstattung zu erreichen. Es gibt auch so den Versuch, hier Geschäfte abzuschließen. Das sehen Sie hier ganz am Ende. Ist nicht so häufig, aber immerhin jeder fünfte Journalist hat durchaus erlebt, dass ihm Informationen angeboten wurden als Währung dafür, dass er dann eine bestimmte Interpretation und Einordnung dieser Informationen vornimmt. Wenn man sich das einmal nach Ressorts anschaut, dann ist es so, dass gerade das Thema Interviews, das ist primär hier ein Thema von Journalisten aus den Bereichen Politik und Wirtschaft, weniger aus dem Bereich Lokales, auch hier, dass teilweise ein geführtes Interview, abgeschlossenes Interview zurückgezogen wird. Diese Erfahrung machen am häufigsten Wirtschaftsjournalisten. Nun muss man da natürlich auch wieder die beiden Seiten sehen und fragen, ist das immer dann ein Eingriff in die Pressefreiheit? Natürlich nicht, weil wenn man wörtlich wiedergibt, was jemand gesagt hat oder sagen will, dann muss man natürlich auch hier berücksichtigen, die Interessenlage der Interviewten, unmissverständlich hier wiedergegeben zu werden. Und wenn man schon häufig Interviews gegeben hat, die dann beispielsweise eine Stunde Bandmaterial hergeben und dann sehr komprimiert wiedergegeben werden, dann ist da häufig eben auch Redigierungsbedarf. Und man sieht auch, dass die Journalisten da teilweise durchaus sagen, natürlich ist das hier auch wichtig. Also ein Journalist sagte hier, also manche Journalisten setzen die Pressefreiheit dann eher selbst aufs Spiel, wenn sie Interview-Aussagen zu sehr zuspitzen und sich dann sperren gegen Korrekturen. Wird hier gesagt, Autorisierung ist durchaus nachvollziehbar, dass das Bedürfnis da ist, aber es muss eine bestimmte Grenze beachtet werden, dass nicht getätigte Aussagen, die zentral sind für das, worum es in dem Interview geht, dass die dann völlig anders plötzlich zurecht redigiert werden, als sie in dem Gespräch hier stattgefunden haben. Und teilweise wird hier sehr anschaulich geschildert, dass das dann exzessiv jetzt auch gehandhabt wird, dass hier beispielsweise Interviewfragen den Beteiligten schon vorab zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Pressestelle beantwortet sie und der Interviewpartner liest sie nur vor. Und das ist natürlich, da ist natürlich die Grenze wirklich überschritten, wo Journalisten sagen, das ist wirklich dann eine freie Berichterstattung. Oder auch hier, wenn sie sich den letzten Bericht aus dem Alltag eines Journalisten hier zu Gemüte führen, der praktisch klagt, also dass dieser Anspruch, dass alles lückenlos, auch Gesprächswiedergaben, eben nicht nur Interviews, sondern Berichterstattungen über Gesprächsinhalte, dass die lückenlos redigiert werden sollen und bis ins kleinste Detail hinein, dass das teilweise doch exzessive Züge annehme. Aber insgesamt war hier in der Befragung auch durchaus klar, dass das eine fließende Grenze hier ist und dass man nicht generell natürlich bei dem Redigieren von Interviewpassagen von einem Eingriff in die Pressefreiheit sprechen kann. Interessant ist hier auch der Unterschied zwischen den Ressorts bei wirtschaftlichem Druck. Und auf das Thema werde ich wiederholt zurückkommen, weil für mich ist eigentlich, wenn man über Gefahren der Pressefreiheit spricht, ist das Thema, wie entwickelt sich die wirtschaftliche Situation und die Anfälligkeit für wirtschaftlichen Druck, ist für mich mit das zentrale Thema eigentlich heute in Deutschland. Wir haben ja Gott sei Dank an vielen Ecken keine großen Probleme mit dem Thema Pressefreiheit. Hier jetzt, dass durch wirtschaftlichen Druck versucht wurde, auf die Berichterstattung Einfluss zu nehmen, das hat die große Mehrheit der Lokaljournalisten bereits erfahren. Nur eine Minderheit der Journalisten aus Politik und Wirtschaft. Und die Lokaljournalisten nennen von daher auch, wenn sie befragt werden, wer am ehesten versucht, Einfluss zu nehmen auf ihre Berichterstattung, dann nennen sie in erster Linie die Geschäfte, Unternehmen vor Ort, dann in zweiter Linie die Lokalpolitiker. Sind natürlich wieder die beiden Gruppen, die besonders fürchten, dass sie durch Öffentlichkeit etwas zu verlieren haben und die sehr auf Öffentlichkeit angewiesen sind, wenn sie etwas gewinnen wollen. Von daher ist man da natürlich immer in diesem Spannungsfeld der unterschiedlichen Interessen und das prägt dann eben auch die Erfahrungen der Journalisten. im Bereich Politik- und Wirtschaftsjournalismus. Da werden auch vor allem die Unternehmen hier genannt, mit großem Abstand gefolgt von Verbänden und Politikern, Ministerien, NGOs eigentlich nur von einer Minderheit hier genannt. Die Unternehmen, ihnen begegnet generell von journalistischer Seite ein gewisses Misstrauen, dass sie hier auch zuverlässig sind. Das sieht man, wenn man die Zuverlässigkeit von Informationsquellen bewerten lässt, dass das größte Misstrauen hier unten den Unternehmen entgegenschlägt, das größte Vertrauen dagegen Verbraucherschutzorganisationen, der Wissenschaft, Behörden und auch Umweltverbänden. Übrigens, wenn man das mit der Bevölkerung spiegelt, in der Bevölkerung haben Verbraucherschutzverbände und Umweltverbände mit das die größte Glaubwürdigkeit überhaupt, werden gleichzeitig als Informationsquelle wesentlich weniger genutzt als viele der Informationsquellen, denen misstraut wird. Die Zuverlässigkeit von Informationsquellen und der Versuch, hier direkt in die journalistische Arbeit einzugreifen, aufgrund von Interessenlagen, ist aber nach den Aussagen der befragten Journalisten nicht das Kernproblem. Da haben die meisten gesagt, das sind Spannungsfelder, mit denen man als Journalist immer lebt, auch in freien Gesellschaften natürlich immer leben wird. Aber das größte Risiko, das größte aktuelle Risiko aus der Sicht der Journalisten, das ist ganz klar die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Branche und Zeitmangel bei der Recherche. Und das hängt ja teilweise auch zusammen. Viele Redaktionen sind verkleinert worden und das verändert natürlich die Arbeitsbedingungen für die anderen Journalisten. Man sieht es hier in einigen Auszügen. Eine Aussage ganz plakativ: die wirtschaftliche Lage der Verlage gefährdet die Pressefreiheit, oder auch die wirtschaftliche Situation der gedruckten Medien ist ein Problem. Ganze Regionen werden in Zukunft ohne Zeitung sehen und dann werden die Funktionen der Zeitung übernommen von Bürgerinitiativen, von Gemeinden. Und es gibt aber nicht mehr denjenigen, der das alles zusammenführt, einordnet und auch bewertet. Wir haben ja schon Regionen in Deutschland, die nicht mehr befriedigend durch eine Zeitung abgedeckt sind. Auch hier die Aussage, das Hauptproblem ist die wirtschaftliche Situation aller Medien in Deutschland. Es geht um eine Bedrohung des Geschäftsmodells. Dieser Journalist geht so weit zu sagen, dagegen sind alle anderen Beeinflussungsversuche Pipifax, sondern das ist im Moment die große Herausforderung, ein solides wirtschaftliches Fundament für die Branche zu bewahren und vielleicht auch wieder verstärkt zurückzugewinnen. Denn wirtschaftliche Unabhängigkeit hängt natürlich auch mit journalistischer Unabhängigkeit zusammen, ist eine Voraussetzung dafür. Und einer der Befragten zieht hier auch das Fazit: Pressefreiheit ist ein hohes Gut, auf das in Zeiten einer zunehmenden Ökonomisierung verstärkt hier geachtet werden muss. Und diese Auszüge aus den Gesprächen, das kann man hier jetzt auch noch mal quantifizieren, wenn man die Gefährdungen, die aktuellen Gefährdungen aus der Sicht der Journalisten für die Pressefreiheit in Deutschland ermittelt. Und da sieht man, dass an der Spitze eben steht der Zeitmangel, ob man hier noch genügend Zeit überhaupt hat, die Informationen zusammenzutragen, die für eine solide Analyse und Bewertung notwendig sind. Dann auch, dass Journalisten auf wirtschaftliche Interessen des eigenen Medienhauses Rücksicht nehmen müssen, das Thema Zeitungsmonopole, und dann kommen die digitalen Ausspielmöglichkeiten, die ja auch beispielsweise das Thema Quellenschutz durchaus tangieren können. Und am wenigsten hier ganz interessant, in Deutschland hat ja an sich beispielsweise im Vergleich zu den angelsächsischen Ländern deutlich stärker entwickeltes Rechtsgefüge oder Rechtsrahmen für Persönlichkeitsschutz. Aber hier sagt die Mehrheit, das ist eigentlich ein relativ geringes Problem für uns. Die Probleme liegen ganz klar hier primär im wirtschaftlichen Bereich, der wiederum dann auch die Arbeitsbedingungen von Journalisten beeinflusst. Und wie das dann aussieht, das sieht man hier an einzelnen Dingen, wenn man sich gerade beispielsweise mit dem Thema Zeitmangel verstärkt beschäftigt. Die drei Viertel der Journalisten sagen, sie haben oft zu wenig Zeit. Ist natürlich auch bei einer Tageszeitung oft das Problem, dass man schon innerhalb von wenigen Stunden ein neues Ereignis dann wirklich eingeordnet haben möchte und ausreichend recherchiert haben möchte. Das ist oft die Quadratur des Kreises. Das hat es natürlich auch schon gegeben, ehe wirtschaftliche Probleme verstärkt einsetzen. Aber das ist natürlich etwas, was sich verstärkt. Und das sieht man auch, wenn man hier das Resümee erbittet, ob man heute mehr oder weniger Zeit hat für die Berichterstattung, für die Analyse. Das sind zwei Drittel, die hier für sich persönlich das Fazit ziehen, dass sie vor 10 Jahren mehr Zeit hatten, um ihre Artikel zu schreiben. Da wirken natürlich verschiedene Dinge zusammen. Die Veränderung der Arbeitsbedingungen durch Verkleinerung der Redaktionen, aber auch die Beschleunigung der Berichterstattung durch die elektronischen Medien, die auch den Druck auf die Printmedien erhöhen, deutlich schneller zu berichten und hier ihr Fazit zu ziehen, als das früher der Fall war. Und eine wesentliche Frage wird auch sein, ob man den gründlichen Journalismus in Zukunft verteidigen kann und nicht hier ein Journalismus sich verstärkt entwickelt nach dem Motto, es kommt nicht so drauf an, in 1, 2, 3 Stunden ist die Nachricht schon wieder überholt und das von daher braucht man nicht so exakt zu sein. Die Beschränkungen der Freiheit der Berichterstattung haben nach dem Eindruck knapp der Hälfte der Journalisten in den letzten Jahren zugenommen. Und wenn man sich das nochmal nach Ressorts anschaut, dann sieht man, dass das am wenigsten hier die Ressorts aus dem Bereich Politik sagen. Und die aus dem, ich greife da auch nochmal zurück in die Untersuchung aus dem letzten Jahr, Zeitungsjournalisten aus dem Ressort Kultur, Musik, Sport ganz ausgeprägt, aber auch Wirtschaft und Lokalberichterstatter hier, die Hälfte der Journalisten, die hier die Bilanz ziehen, die Einschränkungen verstärken sich. Und wenn man auch hier jetzt wieder so ein bisschen ins Detail geht und prüft, was nimmt denn zu, was kommt heute häufiger vor, was kommt seltener vor, dann ganz klar hier an der Spitze, dass durch wirtschaftlichen Druck versucht wird, auf die Berichterstattung Einfluss zu nehmen, dann Eingriffe in Interviews oder auch, dass Unternehmen, Verbände oder Politiker versuchen, die Berichterstattung in ihrem Sinne zu beeinflussen. Es gibt ja immer mehr auch eine gut entwickelte Branche, die sich hier also engagiert, um Unternehmen und Politikern zur Seite zu stehen in diesen Versuchen. Was ich interessant finde, ist, dass es einen einzigen Punkt gibt, wo eher die Bilanz gezogen wird, das kommt heute seltener vor, als dass die Bilanz gezogen wird, das kommt heute häufiger vor. Und das ist, dass man durch Vorteile oder Vergünstigungen versucht, eine wohlwollende Berichterstattung zu erreichen. Also da sieht man, dass die Verschärfung der Compliance-Regeln, die in der deutschen Wirtschaft also sehr rigoros und immer rigoroser gehandhabt werden, dass sich das hier auch erkennbar in der journalistischen Arbeit niederschlägt. Aber konzentrieren möchte ich mich insbesondere auf die Antwort, die hier am häufigsten kam, dass nämlich jeder zweite Journalist sagt, es kommt heute häufiger vor, dass durch wirtschaftlichen Druck versucht wird, auf die Berichterstattung Einfluss zu nehmen. Ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Teilweise, dass es häufiger versucht wird. Teilweise aber auch, dass Medien heute auf solche Versuche stärker reagieren. Einfach, weil sie selber in einer schwierigeren Situation teilweise sind, mehr auf ihre wirtschaftlichen Interessen auch achten und von daher dann auch manchmal die Erfahrung machen, wie Sie sie hier oben links lesen können. Die Erwartungshaltung von Anzeigenkunden und Abonnenten ist groß. Deswegen Einfluss nehmen zu können, da meint mancher Verband, ihm gehöre die Zeitung deswegen, weil er Anzeigen schaltet. Dann aber auch ganz andere Beispiele hier, die berühmten Advertorials, wo es verstärkt Streit gibt, ob man sie überhaupt noch als Anzeigenraum hier kennzeichnen müsste. Dann Medienpartnerschaften, wo die Partner dann teilweise versuchen, Einfluss zu nehmen. Und dann natürlich auch hier PR-Agenturen und Abteilungen, die deutlich professioneller geworden sind, ausgebaut worden sind. Und dass da eben verstärkt auch, wie hier der letzte Bericht, sich eine Szene zwischen freien Journalisten und PR-Agenturen aufbaut. Und hier teilweise dann so eine Art, wie er es nennt, journalistischer PR veröffentlicht wird. Dieses Thema PR-Agenturen haben wir uns dann nochmal genauer vorgenommen. Und da zieht die knappe Mehrheit, also 51%, die Bilanz, das habe stark zugenommen, dass die Versuche von PR-Agenturen oder PR-Abteilungen Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen. Und das bringt dann die Journalisten auch teilweise hier in die Klemme. Also annähernd 80% ziehen hier die Bilanz, dass die Grenzen zwischen PR und Journalismus immer mehr verschwimmen und PR-Material immer häufiger ungefiltert seinen Weg in die Medien finden. Das wiederum wirkt aber wiederum auf die Journalisten zurück, sodass die teilweise schon also Hemmungen haben, positiv über ein Unternehmen, ein Produkt oder was auch immer zu berichten, aus Sorge heraus, sie könnten dann verdächtigt werden, sich hier als so quasi PR-Agent zur Verfügung zu stellen. Also da sieht man, dass Druck eben auch Gegendruck erzeugt und dass also das nicht immer also im Sinne des Erfinders ist, was sich dann an Gegenreaktionen aufbaut, nämlich gerade diese Besorgnis, ich darf überhaupt nichts Positives mehr schreiben, sonst stehe ich hier unter Verdacht. Jetzt ist Druck das eine. Die andere Frage ist, kann man dem Druck widerstehen? Ist man in einer starken Position? Denn Versuche, Druck auszuüben, wird es immer geben. Dazu ist Öffentlichkeit zu wichtig, ob für Politiker, ob für Unternehmen, ob für Verbände. Wenn man hier die Bilanz erbittet, dann geht das eigentlich ambivalent aus. Man könnte sagen, überwiegend eigentlich noch positiv, indem 42% die Bilanz ziehen. Es hat sich eigentlich nicht viel geändert. Journalisten müssen nicht stärker Rücksichten nehmen. Und eine Gruppe von immerhin 13% hat sogar das Gefühl, dass sie weniger als früher gezwungen ist. Wenn man da dann nachfasst, was ist der Grund, was wird hier angeführt, dann wird einfach gesagt, Öffentlichkeit ist immer weniger steuerbar, auch durch die elektronischen Medien, durch das Internet. Und das vermindert auch teilweise hier den Druck auf die etablierten Journalisten. Auf der anderen Seite hat man aber eine große Gruppe von 42%, die das Gefühl haben, dass nicht nur mehr Druck da ist, sondern dass man auch hier verstärkt fast gezwungen ist oder es schwieriger hat, diesem Druck zu widerstehen. Und wenn man hier dann nochmal nachfasst, offen, woran denken Sie denn hier, also diese 42%, dann wird vor allem wieder das Thema wirtschaftlicher Druck genannt und Angst um den Arbeitsplatz, prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Also es werden primär eigentlich die Wirtschaftsthemen hier genannt. Und wenn man das sich auch nochmal so anschaulich mit Einzelstatements vor Augen führt, dann sieht man hier, dass die wirtschaftliche Situation, auch jetzt die Konkurrenz durch die neuen Medien, also nach dem Eindruck von manchen Journalisten, die Redaktion stärker so unter Druck setzt, dass sie diesem Druck nachgeben müssen und etwas machen, was sie sonst unter anderen Umständen nicht gemacht hätten. Sie berichten auch von Drohgebärden mit der Stornierung von Abos oder von Werbeaufträgen, wo einfach Zeitungen heute anfälliger sind, weil sie das einfach mehr fürchten, weil sie mehr Sorge haben, dass es an ihre wirtschaftliche Existenz gehen. Und ganz plakativ hier eine Aussage, man muss die Einschränkungen hinnehmen, wenn man überleben möchte. Es gibt zu viel Konkurrenz. Und dann noch eine Differenzierung. ein Journalist, der sagt, es gibt Medien, die sich Freiheiten erlauben können, aber es sind nicht alle. Die Stärke der Position unterscheidet sich in den verschiedenen Zeitungen. Für die Zukunft rechnet die Mehrheit damit, dass Einschränkungen und Behinderungen eher zunehmen werden. Besonders pessimistisch hier die Journalisten aus dem Sportbereich, die insgesamt eine sehr negative Bilanz ziehen. Aber auch die übrigen Journalisten hier im Bereich Wirtschaft, fast 60% im Bereich Politik. Die Hälfte aller Journalisten, die davon ausgeht, dass das zunehmen wird. Und wenn man dann überlegt, was ist denn die beste Schutzimpfung, was kann man tun, um die Pressefreiheit, die ja insgesamt von den Journalisten als positiv beschrieben wird, was kann man tun, um sie zu verteidigen, auch in Zukunft, dann kommen ganz klar wieder die Punkte, also das war hier eine offene Ermittlung ohne Antwortvorgaben, wo wir einfach notiert haben, was von den Befragten hier genannt wurde. Und da kommt vor allem wiederum dieses Thema wirtschaftliche Unabhängigkeit sicherstellen, mehr Personal in den Redaktionen, weniger Zeitdruck, mehr Zeit für die Recherche, hat ja auch mit Finanzen zu tun. Und dann kommt die Rückendeckung durch den Verlag, die Chefredaktion und geringere Rücksichtnahme auf Anzeigenkunden, wo man dann wieder bei dem wirtschaftlichen Punkt wäre. Das Thema neue Medien ist natürlich auch interessant, so im Blick auf die Pressefreiheit und die Entwicklung der Pressefreiheit. Die Journalisten aus dem Printbereich erleben hier zunächst einmal vor allem, dass ihnen jemand die Agenda-Setting-Funktion auch mit streitig macht. Also dass da eine verstärkte Konkurrenz stattfindet. Das ist nicht ein Eingriff in die Pressefreiheit, aber es ist ein geringerer Gestaltungsspielraum, die Agenda wirklich zu bestimmen, über die die Gesellschaft diskutiert. Und das sieht man hier bei der Frage, wie häufig kommt es nach Erfahrung der Journalisten vor, dass bestimmte Interessengruppen soziale Medien nutzen, um Themen zu setzen und bestimmte Themen zu lancieren. Und ganz klar hier Bilanz der Journalisten, das kommt häufig vor, vor allem hier initiiert von politischen Gruppierungen, aber auch von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden. Und die überwältigende Mehrheit, fast Konsens, ist hier da, dass dies zunehmen wird und dass von daher die ursprüngliche Kraft der Print- und klassischen Funkmedien, die Diskussionsagenda der Gesellschaft zu bestimmen, dass die schwächer wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die sozialen Medien heute eine unentbehrliche Informationsquelle sind, auch die sozialen Netzwerke. Wenn man sieht, wie Journalisten hier diese verschiedenen Plattformen nutzen für ihre eigene Arbeit, da spielt Facebook, da spielt insbesondere auch Wikipedia eine Riesenrolle, hat natürlich auch in vieler Hinsicht die eigene Arbeit erleichtert. Gerade die Recherchemöglichkeiten von Journalisten sind heute ja deutlich besser geworden, auch durch die sozialen Medien. Twitter von Journalisten nur von einer Minderheit genutzt. In der Bevölkerung ist es ja interessanterweise eine kleine Minderheit. Also die Bewertung von Twitter ist immer größer eigentlich als die faktische Nutzung bisher zumindest in der Bevölkerung. Und wenn man nun sich hier anschaut, welchen Einfluss diese sozialen Medien auf die Themenauswahl der Berichterstattung haben, dann ist es immerhin ein gutes Drittel der Journalisten, die sagen, diese sozialen Medien haben einen großen oder sehr großen Einfluss auf die Themen, die wir dann auswählen und worüber wir berichten, besonders also überdurchschnittlich hier auch im Ressort Wirtschaft. Gleichzeitig ist es aber so, dass die sozialen Medien hier, obwohl die große Mehrheit sagt, bessere Recherchemöglichkeiten, viele Anregungen, teilweise auch durchaus interessante Themen, auf die wir nicht aufmerksam geworden sind. Aber auf der anderen Seite wurde in den Gesprächen auch deutlich, dass die sozialen Medien von den Printjournalisten teilweise auch sehr skeptisch, sehr kritisch gesehen werden in ihrer Auswirkung auf die Weiterentwicklung des Journalismus insgesamt. Da ist auf der einen Seite dieser große Vorteil, der den Siegeszug der sozialen Medien überhaupt hier möglich gemacht hat, dass sie alles viel schneller machen, dass man an viel mehr Informationen kommt. Aber dann ist eben auch der Punkt, es gibt eine Einschränkung der Pressefreiheit durch Internetmobbing. Journalisten erleben heute eine Reaktion, gerade auch Printjournalisten, die haben früher gesagt, also wir haben kaum ein Feedback. Das Feedback, das sie heute teilweise haben, macht ihnen teilweise auch Angst. Also wer mal erlebt hat, wenn im Netz so richtig ein Shitstorm, sagt man glaube ich, hier losgeht aufgrund einer Berichterstattung, da ist man schon erstaunt über die Tonalität auch teilweise, nicht wahr? Die mit guter Kinderstube gar nichts mehr zu tun hat. Und viele Journalisten, die oft über kontroverse Themen schreiben, die können einem einiges erzählen, was es auch braucht, das an sich abperlen zu lassen oder sich auf eine Art und Weise damit auseinanderzusetzen, dass es einem nicht wirklich an die Nieren geht. Dann auch so dieses, der Verlust der Genauigkeit, der Präzision oder der Motivation, präzis zu sein, weil hier aus den sozialen Medien eben auch so dieses schnelle sich Überholen der Nachrichten kommt und von daher auch die Präzision in Frage gestellt wird und die Schnelligkeit oft an den ersten Platz gesetzt wird. Dann die Aussage hier von einem Gesprächspartner, soziale Medien, Internet haben die Beeinflussungsschwelle gesenkt. Auch ohne journalistische Kontrolle kann jeder publizieren, was er will. Das ist eine Stärke, aber es hat natürlich auch düstere Seiten. Und der Eindruck hier, dass das journalistische Berufsethos teilweise erodiert und die strikte Trennung von Werbung und redaktionellen Aussagen immer weniger kritisch gesehen wird. Dominanz der Online-Medien begünstigt eine Boulevardisierung von Tageszeitungen. Ich finde es oft sehr spannend, mir die Online-Angebote und die Print-Angebote parallel anzusehen. Es ist sehr unterschiedlich, ob sie stark auseinanderklaffen oder ob sie relativ nah beieinander sind. Und eine Aussage fand ich so bemerkenswert, weil sie so einzigartig war in der ganzen Befragung. Zurzeit findet eine Renaissance der Printmedien statt. Die sozialen Medien verlieren ihren Reiz, haben sich totgerannt. Journalistische Arbeit wird neu anerkannt, wird als seriöser empfunden. Ich glaube, dass es zu so einem Prozess kommen wird, aber dass es schon so weit wäre, dass man hier verstärkt auch den Wert eines wirklichen Qualitätsjournalismus, der ja in diesem Land eigentlich zu wenig Belohnung findet, dass man den wieder verstärkt würdigt. Ich glaube, da haben wir noch einiges an Wegstrecke hier vor uns. Bei allen Veränderungen, Umwälzungen, Einschränkungen lässt die überwältigende Mehrheit der Journalisten eigentlich überhaupt keinen Zweifel daran, dass Journalismus nach wie vor ein Traumberuf ist. Die überwältigende Mehrheit findet das so, gerade auch die Lokaljournalisten, aber auch die Politikjournalisten mit annähernd 70%. Und so wie der eigene Berufsstand hier als positiv, also der eigene Beruf als positiv empfunden wird, wird ja auch, wie ich mit meinem Eingangschart zeigte, der Zustand der Pressefreiheit in Deutschland insgesamt positiv bewertet. Aber es wird hier auch immer darauf hingewiesen, das ist nicht selbstverständlich. Das muss man unter veränderten Umfeldbedingungen immer wieder neu verteidigen. Journalisten brauchen Mut. Dieser Beruf erfordert Zivilcourage. Und es ist nicht schlecht bestellt um die Pressefreiheit. Aber man muss die Risiken muss man immer genau analysieren. Man muss registrieren, wenn die Anfälligkeit für Druck wächst. Und ich glaube, dass eine der wichtigsten Herausforderungen für die nächsten Jahre wirklich ist, ein solides wirtschaftliches Fundament der Printmedien auf Dauer sicherzustellen, der Verlage auf Dauer sicherzustellen. Wir sehen einfach in Untersuchungen, wie wichtig die regelmäßige Information ist und die geduldige Information ist. Und wenn selbst junge, ausgeprägt internetaffine unter 30-Jährige uns zu Protokoll geben, dass sie das, was gedruckt ist, deutlich besser behalten, mit einem größeren Zeitbudget lesen, geduldiger lesen, dabei auch besser sich entspannen können. Bei dem anderen Medium schätzen, es geht schnell, ich kriege sofort das, was ich brauche. Dann weiß man eigentlich, dass man beides hier braucht. Und ich bin ja eine glühende Verfechterin der Strategie, Kindern und Jugendlichen in der Schule rigoros anzugewöhnen, dass eine halbe Stunde Lektüre am Tag über das aktuelle Geschehen dazugehört. Und das müsste ein fester Unterrichtsbestandteil sein. Dann wäre mir nicht bang, denn mir ist ein bisschen bang, weil wir sehen, dass der Abschied vieler junger Leser von der Tageszeitung dazu geführt hat, dass sich das Interessensspektrum der unter 30-Jährigen verengt hat in den letzten Jahren, weil sie primär das abrufen, was sie von vornherein interessiert. Und dadurch entfaltet sich bei vielen das Interessensspektrum nicht so, wie es sich früher entfaltet hat. Und von daher, ich kann nicht verstehen, dass man auch als Staat, also ich bin eigentlich die Letzte, die im Allgemeinen nach dem Staat ruft, aber dass man hier die Funkmedien ihnen allein praktisch diese Informationsgrundernährung, die für eine Demokratie grundsätzlich notwendig ist, dass man ihnen die Aufgabe zuweist und sie alimentiert und bei den Printmedien sagt, naja, die gibt es dann auch noch und wenn es die nicht gibt, dann gibt es Internet und Fernsehen. Ich glaube, dass das keine für eine Demokratie vernünftige Strategie ist, so wie sich die Daten in Bevölkerungsumfragen bei Lesern und Nichtlesern gestalten, halte ich es für eine der größten Herausforderungen, die Printmedien zu stärken, dass sie auch in Zukunft eine neben Online und Fernsehen eine starke Position haben. Ich danke Ihnen.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündung zu Ihrer Lieblings.